Das Thema heißt, Jesus bringt Neues. Okay. Es kann auch übersetzt werden in die englische Sprache. Braucht jemand das? Hat jemand zur Übersetzung? Wir haben schon die Anna hinten in der Übersetzungskämmerchen. Okay. Ja. Gut. Dann fangen wir gleich an. Das ist das Thema. Jesus bringt Neues. So, ich muss hier hin. Meine Frage an dich heute heißt: Bist du eigentlich bereit, dich auf Neues einzulassen? Wie ist das? Kommt natürlich darauf an, ob das mich auch überzeugt. Einige wissen, ich komme aus der Landwirtschaft, ursprünglich. Und früher hatte man mit Pferden die Felder bearbeitet. Jeder Bauer, wenn er nicht mit Ochsen seine Felder gepflügt hat, hatte Pferde. Dann kamen die Traktoren. Und viele Bauern waren skeptisch. Diese schweren Maschinen zerstören den Boden. Sie verdichten die Erde, dass keine Pflanze mehr wachsen kann. Warum? Weil eben die Wurzeln auch Luft brauchen und Traktoren sind einfach zu schwer. Manche waren aber auch der Technik aufgeschlossen und kauften sich einen Traktor. Andere sagten, was für meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern gut war, ist auch für mich gut. Und arbeiteten weiter mit Pferden. Es kam, wie es kommen muss. Die Landwirte mit Traktoren konnten auf einmal viel mehr arbeiten wie die anderen mit Pferden, obwohl sie sich sehr anstrengten. Und wenn sich auch die Bauern mit den Pferden auch noch so viel Mühe gaben, sie konnten nicht mithalten. Obwohl sie die Tradition auf ihrer Seite hatten, waren sie nicht mehr konkurrenzfähig und mussten entweder umsteigen oder aufgeben. Es war vorbei. Im technischen Bereich gibt es hunderte solcher Beispiele. Der Herr Jesus fordert seine Zuhörer auch auf, umzudenken, indem er auch Neues ihnen vorstellt. Noch einmal die Frage an dich heute, an diesem Sonntag. Bist du bereit, dich auf Neues einzulassen? Bist du zum Umdenken grundsätzlich bereit? Natürlich nur, wenn du eingesehen hast, dass das das Richtige ist. Willst du das Richtige annehmen? Wir steigen in den Bibeltext ein. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Vers 27 bis 39, übrigens in diesen Heftchen auf der letzten Seite. Dieser Bibeltext habe ich in zwei Abschnitten eingeteilt. Einmal geht es um einen Menschen, der gerade ein Jünger von Jesus geworden ist. Ich denke, es ist sehr interessant. Und der zweite Abschnitt handelt von einer grundsätzlichen Frage, wie die religiöse Tradition, es geht hier um religiöse Tradition, mit dem Glauben an Jesus zusammenpasst, ob das überhaupt geht. Und ich fange bei der zweiten Sache an. Da heißt es: Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen, in Klammern Herr Jesus, die deinigen, aber essen und trinken Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten an jenem Tag. Was isst man in Deutschland am Freitag, wenn man Christ sein möchte? Freitag ist Fischtag. Ja? Genau. Und keine Schweinshaxe. Stimmt das? Wenn man katholischer Christ sein möchte. Wenn man. Ja, gut. Okay. Was macht ein Christ nach der Faschingszeit? Fastenzeit. Nach Faschingszeit beginnt die Fastenzeit. Weißt du denn das nicht? Und wer das nicht tut? So auch zur Zeit des Herrn Jesus. Hier wird gefragt, warum fasten die Jünger von Johannes dem Täufer und auch die Pharisäerleute und die von dir, Herr Jesus? Was ist denn da los? Also diejenigen, die noch den Glauben hochhalten wollen, die tun das. Du forderst es aber nicht von deinen Jüngern. Was ist denn das? Ist dir, Herr Jesus, der Glaube doch nicht so wichtig? Machen wir doch alle, oder? Was der Herr Jesus darauf sagt, ist sehr interessant. Er antwortet: Warum fasten, wenn der Bräutigam da ist? Stellen wir uns vor, wir würden zu einer Hochzeit mit wunderbarem Hochzeitsessen eingeladen. Und wir würden sagen: Nein, ich esse nichts. Ich faste. Wäre das für den Bräutigam denn schön? Er hat doch auch für dich eingekauft, für dich einen Platz reserviert, für dich ein schmackhaftes Essen vorbereitet und du sagst: Nein, ich faste. Was würde denn geschehen? Nun, die Beziehung zwischen dem Bräutigam und dem Gast wäre irgendwie ein bisschen getrübt, würde ich mal so sagen. Ganz anders: Wenn der Gast sich an allem freut und sich zu Tisch setzt und das gute Essen lobt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr isst wie normal. Ja. Wenn der Gast jedoch seine Prinzipien, heute ist Fasttag, vor die Beziehung zu dem Gastgeber stellt, da ist etwas faul. Religiöse Übungen und Rituale, auch wenn sie mal einen guten Sinn hatten, müssen weit hinter die Beziehung zu Gott gestellt werden. Im Beispiel gesagt: Gott ist nicht an unserem Vater unser Gebet interessiert, wenn wir es nur rituell herunterplappern, sondern er ist daran interessiert, wenn ein Mensch, nachdem er ein Kind Gottes geworden ist, zu seinem himmlischen Vater Vater sagt. Es geht um Beziehung und nicht um totes Ritual. Blumengießen ist sicher wichtig. Und jeden zweiten Tag, so hat meine Frau auch gesagt, soll ich die Zimmerpflanzen gießen. Nicht viel, aber soll ich mal, wenn sie weg ist. Wenn aber die Blumen tot sind, dann hilft es nichts, wenn ich das Gießritual weiter pflege, oder? Der Gärtner nickt, er weiß Bescheid, er ist der Mann vom Fach. Gießen bringt nur was, wenn Leben drin ist. Deshalb überlege bei deinen religiösen Handlungen, bei deinen, ja, gibt es überhaupt eine Beziehung zu Gott? lebst du mit ihm und kann er dich führen? Kann er dich auch von toten Ritualen, wie hier das Fasten, hier, herausführen? Jesus sagt, dass seine Jünger auch mal fasten werden, nämlich dann, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. So hat er es gesagt. Und das haben sie auch erlebt. Und zwar bei der Kreuzigung und dem Tod des Herrn Jesus. Da blieb ihnen der Bissen im Hals stecken. Da haben sie nichts gegessen. Ich kann das etwas nachempfinden, ja. Ich hatte kürzlich meinen Papa verloren, ja. Und dass ich dann hinterher gab es dann so ein Abschiedsessen. War schwierig. Ja? Warum? Weil man so mit seinen Gedanken an den Geliebten gebunden ist. Ja? Da kann ich nicht so tun wie bei einer Hochzeit, wo man fröhlich isst, sondern die Trauer macht einem hier den Magen dicht und die Kehle. Aber als der Herr Jesus den Tod besiegt hat, er wieder auferstanden ist und mit seinen Jüngern Gemeinschaft hat, da kehrte Freude ein und dann isst man wieder zusammen. Und was sagt der Herr Jesus? Was hat er seinen Jüngern versprochen? Ich bin jeden Tag bei euch, bis an der Weltende. Die Beziehung zu euch werde ich nie mehr abreißen lassen. Ich bin immer bei euch dabei. Und wir sehen, dass das Fasten der Jünger aus dem Herzen gekommen ist und nicht, weil sie irgendwo ein Ritual halten mussten. Ja. Sie fasten aus Trauer und essen jetzt wieder, weil sie ihren Herrn bei sich haben. Ab dieser Zeit, ab der Zeit, da der Herr Jesus unsichtbar bei seinen Jüngern ist, brauchen die Jünger nicht mehr zu fasten. Sicher gibt es auch da und dort, wo Jünger fasten, wenn sie etwas Schweres auf dem Herzen haben und sie beten zu Gott. Das kennen sie auch durch Fasten nochmal zum Ausdruck bringen. Aber grundsätzlich dürfen sie wissen, Jesus ist dabei und er hat hier keine Rituale eingeführt. Hier schon bekommen wir mit, wie das Neue, welches der Herr Jesus in den Mittelpunkt stellt, aussieht. Es geht bei Gott um Beziehung und nicht um Ritual. Ist das verständlich? Kannst du es nachvollziehen? Bei Gott geht es nicht um stumpfsinniges Reden oder gedankenloses Handeln, sondern um dein Herz. Es geht um Beziehung, um herzliche Beziehung. Wie es ja auch schon normal ist bei Menschen. Ja? Also wenn da jemand zu mir kommt und redet einfach ein Gedicht, vielleicht der Anerkennung und Wertschätzung. Und ich weiß, der sagt es immer, bei jedem, was er meint. Dann ist es irgendwie sehr seltsam, wie wenn man das mit eigenen Worten und mit einem Herzen, der den anderen gewinnen will, weitergibt. Nächster Gedanke. Altes mit Neuem geht nicht. Der Jesus sagt, hier, er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Das Beispiel ist verständlich. Man kann Altes und Neues nicht zusammenführen und miteinander erhalten. Weder beim Kleid noch beim Wein. Es passt nicht. Kleid und Weinschlauch werden zerrissen und man verliert alles. Wir können heute auch nicht Teile von einer alten Kamera in eine Spiegelreflexkamera einbauen, oder? Wenn man es versucht, wird man das Ergebnis wahrscheinlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Oder Teile von einem Smartphone in ein altes Handy einbauen. Geht nicht. Ja? Auch die Glühbirnen sind nicht miteinander kompatibel. Wir müssen uns für das eine oder andere Produkt entscheiden. Wir können dies nicht vermischen. Wer seinen Glauben nur rituell geführt hat, kann nicht ein bisschen Beziehungspflege mit Gott machen und dann wieder stumpfsinnige Rituale durchführen, als ob das den gleichen Stellenwert hat. Er kann nicht, wenn er zu seinem himmlischen Vater in tiefer Beziehung sein Herz ausschüttet, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn er zum Beispiel in Sünde gefallen ist, drei Vater unser beten. Ja? Geht nicht. Warum nicht? Weil Gebet keine Leistung ist, sondern eine Herzenssache. Und weil, wenn wir Sünde tun und uns tut die Sünde leid, dann brauchen wir ohne Gedichtsform Gott zu sagen, dass es mir leid tut. Und er, der mein Herz kennt, weiß, ob es stimmt. Er kennt mich und sieht, ob ich ein Christsein pflege, das nur scheinbar religiösen Pflichten erfüllt, nach dem Motto, man muss sich mal wieder in der Kirche sehen lassen. Gott weiß auch, ob ich an der Beziehung zu ihm selbst interessiert bin und sie aufrechterhalten möchte. An einem von mir selbst inszenierten Theaterstück hat Gott kein Interesse. Ihr wisst ja, was ein Theaterstück ist. Da wird geweint, obwohl man nicht traurig ist. Da wird gelacht, weil das Drehbuch es vorschreibt. Da werden Liebeserklärungen abgegeben, obwohl man den anderen gar nicht liebt. Wie oft wurde schon großer Gott, wir loben dich gesungen. Und im Herzen kannte man gar nicht diesen wunderbaren Gott, den man da besingt. Kirchlich-religiöse Routine und echter christlicher Glaube geht nicht zusammen. Es funktioniert einfach nicht. So macht der Herr Jesus dies mit dem Kleid und dem Wein und den Schläuchen deutlich. Was sagt er noch? Wer Altes praktiziert, wird sich nicht ändern. Da steht, und niemand, der Alten trinkt, also alten Wein, will sogleich Neuen, denn er spricht, und das ist interessant, der Alte ist besser. Ja, er hat den Neuen gar nicht probiert. Und schon von vornherein sagt er, der Alte ist besser. Aber genauso ist das mit dem religiösen Leben. Das, was ich kenne, was ich praktiziere und worin ich lebe, vermittelt mir immer, das ist das Beste. Warum? Das hat mit unserer Person zu tun. Wir tun doch nicht einfach etwas Schlechteres. Wenn ich von dem anderen als Besseres überzeugt bin, dann gehe ich doch auf das Bessere über. Sonst wäre es ja Dummheit. Und trotzdem geht man auf das Neue nicht zu. Warum? Die Leute scheuen auch Veränderung. Sie haben sich in ihrem Althergebrachten so eingerichtet, dass sie überzeugt sind, meines ist besser. Meines ist besser als deines. Sie trinken ihren alten Wein und wissen nicht, wie der neue schmeckt. Objektiv können sie das doch nur beurteilen, wenn sie von beiden mal probieren. Aber nein, das machen sie nicht. Warum wollen so viele Leute sich nicht näher mit Jesus Christus befassen? Wieso gibt es da eine Sperre? Das hat sicherlich mehrere Gründe. Aber einer der Gründe ist, ich bleibe so, wie ich bin. Das war ja schon beim Vater so. Und Großvater, ne, Tradition, so bleibe ich auch jetzt. Ich will keine Veränderung. Es könnte ja sein, dass wenn ich mich darauf einlasse, mein Leben wirklich umgekrempelt wird. Und das will ich nicht. Gut, dann trinke deinen alten Weißwein weiter. Und rede dir ein, dass es das Beste ist. Kannst du machen. Jesus wird dich nicht zu einem anderen zwingen. Wir Menschen dürfen in unseren Illusionen sterben, um erst dann vor Gott, vor Gottes Thron die Wahrheit entdecken. Gott zwingt uns nicht die Wahrheit auf. Aber wir müssen nicht so leben. Wir dürfen uns auch hinterfragen und auf das Angebot des Herrn Jesus eingehen. Schauen wir mal, was passiert, wenn jemand dem, was Jesus sagt, glaubt. Diese Begebenheit war vor der Erklärung von Jesus geschehen, also ist der erste Teil. Seid ihr noch dabei? Okay, machen wir weiter. Gut. Ja. Die Herausforderung zum Neuen. Da heißt es, danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi am Zoll, an der Zollstätte sitzen und sprach, folge mir nach. Zöllner waren zur Zeit von Jesus keine ehrenwerten Leute. Sie waren nicht solche ehrenwerten Leute, wie heute die Zöllner sind. Unsere Zöllner versuchen Schaden von unserem Volk und von unserem Land fernzuhalten. Sie werden von unserem Staat auch bezahlt, um zu schützen und zu helfen. Damals die Zöllner waren dem römischen Gewaltstaat unterstellt, der das Volk der Juden unterjocht hat. Zöllner sollten Geld von den Händlern abknöpfen, um die Kriegskasse Roms aufzufüllen. Außerdem konnten sie durch Schwindeleien und Betrug den Zoll so hochtreiben, dass für sie selbst einen großen Batzen herauskam. Da die Zöllner somit im Volk nicht beliebt waren, nahmen sie in der Regel auch keine Rücksicht und handelten auch in dieser Weise. Was hatten alle Zöllner in diesem Land? Geld. Viel Geld. Sie hatten zwar kein Ansehen, man verachtete sie, aber ja, sie hatten eben Geld. Und mit Geld kann man sich vieles leisten. Was hatten sie noch? Jeder von ihnen hatte auch eine Seele und ein Gewissen, das da und dort auch einmal anschlägt. Sie hatten auch die Erfahrung gemacht, dass Geld nicht alles ist. Ja, eigentlich alles, was wirklich zählt, ist mit Geld gar nicht zu kaufen. Sei es Freundschaft, echte Freundschaft, wahre Freundschaft oder Liebe, Glück. Ja, und wie ist das mit Gott und der Schuld, die sich im eigenen Leben anhäuft? Mit Geld lässt sich da auch nichts regeln. Auch mit vielen Ablässen nicht. Gott ist eben nicht bestechlich. Und jetzt kommt Jesus zu diesem Mann, zu Levi. Und er sagt, komm, folge mir nach. Und in diesem Augenblick hat Levi die Möglichkeit, Altes zu verlassen und Neues zu beginnen. Und das Wunder geschieht. Er tut's. Er tut's tatsächlich. Aber wie? Was macht er? Stellt er dem Herrn Jesus jetzt irgendwelche Bedingungen? Gibt es irgendwelche Einschränkungen von Levi, dass er sagt, ja, macht es vielleicht ganz gern, aber das oder jenes brauche ich noch? Drei Schritte. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Levi wusste, was er mit dem Alten brechen muss. Wer wirklich Jesus nachfolgen möchte, muss wie hier bereit sein, Altes aufzugeben. Levis frühere Ziele hatte er nun selbst durchgestrichen. Es war nicht mehr wichtig, so viel Geld zu ergaunern. Es war nicht mehr wichtig, Reichtümer aufzuhäufen. Sein Besitz, auch seine Kollegen, sein bisheriges Leben, alles tritt hinten nach hinten. Er sah nur Jesus und wollte allein diesen neuen Weg gehen. Was tat er dann? Er stand auf, er stand von seinem Platz auf, an der Zollstation. Er kündigte damit seine Anstellung bei den Römern. Ich weiß nicht, ob er das eingenommene Geld überhaupt mitgenommen hat. Es war auf jeden Fall nicht mehr wichtig. Er stand auf, um nicht mehr wie früher an falschen Zielen festzuhalten. Er stand auf und sagte damit Nein zum alten Leben, Nein zum ständigen Durchwursteln, zum Lügen und zum Betrügen, zu den kurzen Freuden, die man sich eben mit Geld machen kann, aber die doch die Seele nicht stillt, sondern belastet. Er stand auf. Und wie ist es mit dir? Vielleicht bist du auch an den Punkt gekommen, wo du denkst, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ich muss aufstehen. Ich kann nicht mehr im alten Trott weitermachen. Es muss sich was verändern. Ich bin bereit. Aber Levi steht nicht einfach auf und läuft weg, sondern er läuft hinter Jesus her. Er wird sein Jünger. Er wird ein Nachfolger. Was bedeutet nun, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Damals ganz einfach. Dort, wo der Herr Jesus hinging, ging auch sein Jünger mit. Da, wo der Herr Jesus predigte, da hörte auch sein Jünger zu. Was dem Herrn Jesus wichtig war, wurde auch seinem Jünger wichtig. Der Jünger konnte ein Leben ohne seinen Herrn sich gar nicht mehr vorstellen und auch gar nicht führen. Er musste wissen, wo sein Herr sich aufhält, um auch dort bei ihm zu sein. Verstehen wir? Es geht hier um Beziehung. Es geht um Nähe. Es geht um auf den Herrn hören und seine Wünsche zu befolgen. Nachfolger heute? Das ist im Grunde genommen genauso. Wir haben einen Entschluss im Herzen gefasst. Ja, Herr Jesus, ich verlasse alles, was meine Beziehung zu dir hindert. Ich stehe auf, um dir zu folgen. Ich lese dein Wort, möchte deinen Willen in meinem Leben umsetzen. Zu dir bete ich. Ich will mich von dir führen lassen und deine Wege gehen. War es für Levi eine schwere Sache, dies zu tun? Da ist es. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Also nach diesem Entschluss gibt es ein Fest. Der Veranstalter? Levi selbst. Er lädt Jesus ein mit all seinen Jüngern. Und da waren noch andere Kumpel vom Zoll, die hatten viel Platz bei diesem Mahl. Was wurde denn gefeiert? Den neuen Weg, den jetzt Levi mit dem Herrn Jesus geht. Levi hat eine neue Perspektive bekommen. Das konnten ihm die Pharisäer nicht bieten. Sie konnten nur Rituale und Gesetze ihm vermitteln. Jesus Christus lädt zu einer festen und tragfähigen Beziehung ein. Wohin soll denn diese Beziehung führen? Die Antwort darauf gibt der Herr Jesus selbst. Und ich denke, dass dies auch Levi in seinem Herzen erfasst hat. Auch hoffe ich, dass du, der du mir hier zuhörst, es erfassen möchtest. Schauen wir die Botschaft von Jesus an. Das ist so der letzte Gedanke. Da heißt es: Und die Schriftgelehrten unter ihnen, die Pharisäer, murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum isst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Nun, die hohen Herren Theologen fanden es sehr fragwürdig, warum der Herr Jesus und seine Jünger mit offensichtlichen Sündern zusammensetzt und auch noch mit ihnen isst. Darum fragten sie ihn. War eben fragwürdig. Mit der Antwort gibt Jesus auch etwas weiter, was im Herzen von Levi sich abgespielt hat, was er dachte und wonach er sich sehnte. Jesus sagt: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gerechten werden von mir gerufen, sondern die Sünder. Im Herzen von Levi war klar: Ich bin ein Sünder und kann mich nicht für das ewige Leben bei Gott erretten. Genauso wie ein Schwerkranker sich nicht selbst heilen kann, sondern den Arzt dringend benötigt, genauso benötige ich Jesus, der mich von meiner Schuld befreien soll. Levi wusste: Bei Jesus habe ich den Einzigen gefunden, der mich annimmt und der mich nicht zuerst verdammt, sondern mich, ja, liebt und auch mir helfen will, der die Gemeinschaft mit mir sucht und mich will. Genau das sagt der Herr. Er ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Und wie kam der Herr Jesus? Er kam wie ein Arzt und nicht wie ein Richter. Und Levi machte das nicht einfach so, indem er es genossen hat. Naja, schön, dass ich jetzt den Arzt habe. Sondern er tat Buße. Das heißt, er kehrte von seinem bösen Leben um und folgte Jesus nach. Das haben wir ja auch gesehen. Er verließ alles, stand auf und folgte Jesus nach. Er willigte mit großer Freude in die Beziehung mit Jesus ein. Er machte ein Fest, mit dem und auch bei dem alle sehen konnten, dass er und Christus nun zusammen sind. Er wusste: Jetzt bin ich auf dem guten Weg zu Gott. Der Herr Jesus wird mich dabei führen. Heute können Menschen diesen Weg auch gehen, und zwar indem sie im Gebet sich zu Christus wenden. Gott kann ihnen diese Möglichkeit schenken. Folgendes: Wenn es in deinem Herzen ist, könnte ein Anfang sein. Herr Jesus, ich bin ein Sünder und kann mich selbst nicht erretten. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und komme in mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an und möchte dir nachfolgen, wo immer du mich hinführst. Ich gehöre dir und du gehörst zu mir für immer. Ja, und dies kann man mit einem Amen bekräftigen. Das heißt, so ist es. Auch in dieser Weise haben auch die Menschen, die heute sich taufen lassen, ihr Leben dem Herrn Jesus verschrieben. So ähnlich. Das kann auch mit dir geschehen. Die Frage ist immer die: Bist du bereit, dich auf Neues einzulassen? Möchtest du dich ganz bewusst in die Beziehung mit Christus einlassen und mit ihm leben? Er wartet auf dich, auch heute. Amen.